Ja, wir fahren fort mit der Geschichte von Frankenstein. Und wir haben ja in den letzten drei Kapiteln, die ich eingelesen habe, also die 4, 5, 6, schon gesehen, dass wir jetzt richtig in der Materie drin sind. Also das ist eigentlich das, was Frankenstein ausmacht. Die ersten Kapitel sind eben so ein bisschen Vorspiel, Vorgeplänkel, Erklärung, Einleitung. Aber mit der Erschaffung des Monsters nimmt die Geschichte halt einen ganz anderen Schlag ein. Und das ist eigentlich also auch das, so was die Essenz des Buches ausmacht. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo Frankenstein seiner Kreatur begegnet ist. Die Kreatur hat ihm seine Geschichte erzählt. Und um das nochmal kurz zu rekapitulieren. Also Frankenstein hat in seinem jugendlichen Eifer, mit seinem wissenschaftlichen Ehrgeiz, mit seiner Ambition eine Kreatur erschaffen. Und er hat überhaupt nicht bedacht, was er da gemacht hat. Also, dass die Kreatur, wie ich im letzten Teil gesagt habe, ist es halt so eine große Frage, ob er gewusst hat, dass er da ein Wesen erschafft, was empfindsam ist oder nicht. Also, oder ob er gedacht hat, dass die Kreatur mehr oder weniger ein, ja, wie so eine Art Maschine ist, also wo man einfach nur auf den Knopf drückt und die Maschine macht es dann, ohne Emotionen zu empfinden. Und also wenn Ersteres der Fall ist, also wenn er gewusst hat, dass er eine empfindsame Kreatur geschaffen hat, dann ist es natürlich ein absolut schändliches Verhalten, was er an den Tag legt. Also das dann so, sich davon abzuwenden. Und da möchte ich mal auf ein Meta-Thema eingehen. Also ich habe gelesen, oder die Gedanken habe ich mir auch selbst gemacht, was Mary Shelley, also wenn das wirklich so ist, was sie damit bezwecken wollte. Und da kommt halt dieser, ich sag mal so, philosophische Gedanke mit rein, dass Mary Shelley hier zeigen will, den Unterschied zwischen einer weiblichen Schöpfung, also einer die Gebärung eines Kindes und dann für dieses Kind Fürsorge entwickeln, im Gegensatz zu einem männlichen Schöpfungsgedanken. Also wenn ein Mann etwas in die Welt setzt, dass er dann keine Empathie dafür zeigt. Das ist, ja, ich glaube, so abwegig ist der Gedanke gar nicht, also dass sie das damit zeigen wollte. Also dass ein männlicher Schöpfungsdrang, ja, also genau sowas bewirkt. Also dass Männer, wenn sie etwas in die Welt setzen, das Ganze nicht mehr mit Empathie oder mit Sorgfalt verfolgen. Also vielleicht ist der Gedanke doch ein bisschen abwegig, aber das ist auf alle Fälle was, worüber man mal nachdenken kann oder wo auch, wie gesagt, wo es auch eine gewisse Diskussion drüber gibt, so wie gesagt, auf einer Metaebene über das Werk. Also so diesen Gegensatz, weibliche Schöpfung, männliche Schöpfung. Ist vielleicht ein bisschen unverständlich, aber durchaus ein sehr interessanter Gedanke. Ja, und wie wir später in der Story gesehen haben, die Kreatur schlägt dann zurück. Also Frankenstein wird das nicht los. Also wenn er auch immer gehofft hat vielleicht, dass ja die Kreatur sich in Luft aufgelöst hat und einfach nur verschwunden ist, holt ihn das dann wieder heim. Also mit diesem Mord an seinem kleinen Bruder, der dann später ja von der Kreatur erklärt wird, also wie er das, dass er das gemacht hat. Und ja, da wird Frankenstein wird seine Kreatur nicht mehr los. Also er gerät halt auch immer weiter in den, ja, in einen Strudel, der ihn bergab zieht. Und da möchte ich gleich nochmal auf ein zweites Metathema eingehen. dass Mary Shelley so in der Gestalt der Kreatur und in der Gestalt des Frankenstein zwei Gegensätze aufzeigen will. Also in der Kreatur haben wir ein absolut empfindsames Wesen, ein Kind, was moralisch als am Anfang zumindest als absolut integer dargestellt wird. Also was einfach nur gutmütig ist, was naiv in die Welt geht, was Zugehörigkeit sucht, was auch sehr, sehr emotional ist, was irgendwie auch absolut ehrlich ist in seinen Gedanken. Und auf der anderen Seite haben wir diesen Wissenschaftler, dem es darum geht, Erkenntnis über die Welt zu erlangen, der aber letztlich relativ einsam ist oder auch halt so einfach ein introvertierter Charakter, der sich nur mit wenigen Menschen umgibt, die ihm aber halt wichtig sind. Also sein Jugendfreund Henrik Laval ist da das beste Beispiel, der sich aber auch mit einer gewissen Härte in wissenschaftliche Themen versteift, ohne eben diese moralische Ebene auch zu berücksichtigen. Also das trennt Mary Shelley hier relativ gut. Also sie zeigt halt, okay, es gibt dieses Monster, moralisch absolut gutmütig, aber hat keinen Anschluss. Und auf der anderen Seite diesen, ja, also Frankenstein ist ja auch trotzdem ein emotionaler, lebensfroher Mensch irgendwie, aber schon auch sehr melancholisch, der aber die besten Voraussetzungen hat. Also ihm wird eine Halbschwester in die Familie reingesetzt, die er später heiraten wird. Also er bekommt auch alles von seinen Eltern, auch viel Liebe und Zuneigung geschenkt, ist aber, ja, wie gesagt, ein Charakter, der, also das ist jetzt in Anführungsstrichen, nicht darauf angewiesen ist, also der sich auch sehr gut in seiner eigenen Gedankenwelt zurechtfindet. Also das ist auch eine ganz interessante Trennung, also die man in dem Werk halt, oder was man da zumindest reindeuten kann. Okay, gut, kommen wir ein bisschen zur Story. Also die Kreatur hat Frankenstein seine Geschichte erzählt und ihm jetzt mehr oder weniger ein Dilemma auferlegt. Die Kreatur möchte, dass Frankenstein ihm eine Partnerin erschafft, mit der sie, dass die Kreatur auch Zweisamkeit spüren kann, also Zusammengehörigkeit. Von den Menschen bekommt sie das nicht. Das ist mittlerweile, ja, hat sie herausgefunden in zahlreichen Versuchen, dass es nicht funktioniert. Von ihrem Schöpfer, von Frankenstein, bekommt sie keine Liebe, eher im Gegenteil. Und Frankenstein ist auch der Einzige, dem die Kreatur zutraut, dass er ihr sowas erschaffen kann. Und die Alternative, die die Kreatur Frankenstein vorschlägt, ist, ich mache deine Liebsten kaputt. Also ich zerstöre dein Leben komplett und du kannst auch nicht jetzt daraus entfliehen. Du hast überhaupt keine Wahl. Also entscheide dich. Und Frankenstein entscheidet sich, okay, ich erschaffe dir eine zweite Kreatur als Partnerin. Also das ist jetzt so sein Vorhaben. Und ja, er geht das dann auch an. Er reist erstmal nach Genf zurück und macht sich halt Gedanken und denkt, okay, zurück nach Ingolstadt, wo er studiert hat, wo er die erste Kreatur erschaffen hat, kann er nicht. Ist mittlerweile alles, also die Brücke hat er abgebrochen und er überlegt sich halt, wie er sich wieder in seine Arbeit rein vertiefen kann, will das auch machen und kommt auf den Gedanken, er muss da nach England reisen, weil es da wohl, ja, zwei, drei Gelehrte gibt, mit denen er sich unterhalten muss, kann, die ihm da Hilfe leisten können. Also er hat jetzt auch gar nicht mehr den Zugang zu irgendwelchen Apparaturen oder sowas. Und ja, er reist quasi nach Genf zurück und beschließt dann diese Reise nach England mit seinem Jugendfreund Clerval, der ihn da begleitet. Es ist aber immer noch so, dass er niemanden davon erzählt. Also es weiß niemand anders, dass, also was er gemacht hat. Er trägt das allein mit sich selbst aus, auch diesen ganzen Konflikt. Er macht auch gar keine Anstalten, irgendjemanden einzuweihen. Und selbst wenn er jetzt mit Clerval nach England reist, er erzählt ihm auch gar nichts. Also Clerval ist immer an seiner Seite. Die beiden kommen gut miteinander aus, haben auch Spaß. Also das ist alles sehr harmonisch. Und ja, also ich meine, gut, wir haben jetzt in den letzten drei Kapiteln vielen durchmachen müssen. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen längere Passage vorlesen. Ich hatte das schon mal angedeutet, diese Naturbeschreibung, die ist so ein bisschen kitschig verworfen, die ganze Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich jetzt entschlossen. Ich lese einfach mal, auch um das Ganze vielleicht mal ein bisschen zu entspannen oder auch um mal zu zeigen, so diese poetische Sprache von Mary Shelley mal ein bisschen darzulegen. Deswegen gibt es jetzt mal kurz zwei Seiten. Naturbeschreibung. Und das geht so. Wir waren übereingekommen, den Rhein von Straßburg bis Rotterdam zu Schiff hinunterzufahren, von wo aus wir dann eine Passage mitnehmen konnten. Während dieser Reise kamen wir an vielen mit Weiden bestandenen Inseln vorüber und sahen allerlei schöne Städte. Wir blieben einen Tag in Mannheim und trafen am fünften Tag nach unserer Abreise von Straßburg in Mainz ein. Der Lauf des Rheins unterhalb von Mainz wird entschieden malerischer. Der Strom fließt nun reißender und windet sich zwischen Bergen hindurch, die nicht hoch, aber steil und pittoresk sind. Wir sahen viele Burgruinen, die hoch und unzugänglich, von dunklen Wäldern umgeben, über Abgründen standen. Dieser Teil des Rheins stellt eine einzigartig vielfältige Landschaft dar. An einer Stelle sieht man schroffe Felsen, Bergruinen, Burgruinen, die furchterregende Abgründe überblicken, wo der dunkle Rhein tief unten dahin rauscht und beim plötzlichen Zurücktreten eines Felsvorsprungs neben üppige Weinberge an sanften grünen Abhängen und ein sich windender Strom und bevölkerte Städte den Blick gefangen. Wir reisten zur Zeit der Weinlese und hörten die Lieder der Landarbeiter, während wir den Strom hinunterglitten. Sogar ich in meinem niedergeschlagenen Zustand und in meinem ständig von düsteren Empfindungen beunruhigten Gemüt, sogar ich genoss den Anblick. Wir lagen auf dem Boden des Schiffes und während ich in den wolkenlosen blauen Himmel starrte, sog ich offenbar eine Seelenruhe ein, die ich nicht lange mehr gekannt hatte. Und wenn dies schon meine Empfindungen waren, wer kann Henrys beschreiben? Es kam ihm vor, als wäre er in ein Märchenland versetzt und erführe ein Glück, wie es selten ein Mensch genossen hat. Zitat Clerval. Ich habe in meinem Leben die eigenen Lande, die denkbar schönsten Landschaftsbilder gesehen, sagte er. Ich habe den Luzerner und den Urner See besucht, wo die schneebedeckten Berge fast senkrecht zum Wasser abfallen und schwarze, undurchdringliche Schatten werfen, die einen düsteren und trostlosen Anblick hervorrufen würden, wenn es nicht die üppigen, grünen Inseln gäbe, die das Auge durch ihren heiteren Anblick entlasten. Ich habe diesen See vom Sturm aufgewühlt gesehen, wenn der Wind Wasserwirbel hochpeitschte und man eine Vorstellung bekam, wie die Gischt auf dem großen Ozean schäumen muss und wenn die Wellen sich wütend gegen den Fuß der Berge werfen, wo der Priester und seine Geliebte von einer Lawine verschüttet wurden und man angeblich noch heute ihre sterbenden Stimmen in den Ruhepausen des nächtlichen Winds hören kann. Ich habe die Berge von La Vallée und Pays du Vaux gesehen, aber diese Landschaft, Victor, gefällt mir besser als all die anderen Wunder. Die Berge der Schweiz sind majestätischer und unnahbarer, aber die Ufer dieses göttlichen Flusses haben einen Charme, dem bisher nichts gleichkommt. Sieh dir die Burg an, die dort über dem Abgrund hängt, und auch die dort auf der Insel, die vom Laubwerk dieser lieblichen Bäume fast verborgen ist. Und jetzt dort den Trupp von Arbeitern, die aus dem Weinberg kommen, und das Dorf, das halb in der Senke verborgen ist. Ach, ganz bestimmt hat der Geist, der diese Gegend bewohnt und bewacht, eine Seele, die mit den Menschen in größerer Harmonie lebt als jene, welche Gletscher auftürmen oder sich auf die unzulänglichen Bergspitzen in unserer Heimat zurückziehen. Ja, also romantische Poesie par excellence. Und ja, also das sind so Beschreibungen, die ja sehr selten im Buch sind, aber die durchaus vorkommen, also wo sich auch eine gewisse dichterische Schöpfungskraft von Mary Shelley zeigen. Aber man merkt natürlich auch, es ist immer so ein bisschen auch von düsteren Worten durchzogen. Aber nichtsdestotrotz sehr melancholisch auf eine Art auch, sicherlich. Ja, also das wird aber auch der einzige Teil sein, den ich mal vorlese, der so ein bisschen, ja, wie gesagt, auch ein bisschen teilweise kitschig ist. Aber wie gesagt, das sind immer so Abschnitte im Buch, wo man auch mal ein bisschen Erleichterung empfindet. Also anstatt diese ständige Introspektion von Frankenstein zu haben, das ist schon teilweise ja irgendwo auch ermüdend. Okay, also die Story geht dann weiter. Die beiden reisen dann nach London, wo sie eigentlich Zeit verbringen. Und klar, weil wie er so ist, raus ins Leben und sich mit Leuten unterhalten, Kontakte knüpfen, findet Themen, die ihn interessieren. Frankenstein ist da eher ein bisschen, ja, natürlich in seinem Film gefangen und häuft sich ein bisschen Wissen an über eben Erschaffung und auch was das Thema Elektrizität angeht und Belebung von unbelebter Materie. Wie gesagt, da gibt es halt diese Parallele zu Mary Shelleys Leben, dieses Aufkommen, diese Entdeckung der Elektrizität, die sie da fasziniert hat oder die diese ja, Künstler-Clique, Künstler-WG da am Comer See, das war da ein geläufiges Thema. Muss ganz spannend gewesen sein damals. Ja, und die beiden reisen dann nach Oxford und so weiter und es gibt dann auch wieder ein bisschen philosophische, politische Abschweifungen, aber nicht allzu stark. Und ja, okay, also ich trage das, glaube ich, jetzt noch vor. Eventuell könnte man da auch noch einen weiteren Abschnitt draus machen. Also Frankenstein seilt sich dann so ein bisschen ab. Die beiden sind dann in Schottland und Frankenstein sagt, jawohl, hier, ich brauche mal ein bisschen Ruhe für mich selbst. Und aber insgeheim will er natürlich das Projekt Erschaffung der zweite Kreatur vorantreiben. Und er reist dann auf, ich bin mir relativ sicher, dass es die Orkney-Inseln sind. Er zieht sich da auf eine Insel zurück, also alles total einsam. Da gibt es ein paar Fischer und er mietet da so eine verfallene Hütte, hat anscheinend seine ganzen alchemistischen Zutaten mitgenommen, seine Instrumente und ja, mietet sich da in so, ja, es wird beschrieben, als es hat zwei Räume und der Wind zieht durch. Also alles sehr spartanisch, aber gut, er ist da auch jetzt ein sehr genügsamer Mensch. Und ja, er macht sich an die Erschaffung einer zweiten Kreatur. Und ja, dann kommen aber in ihm Zweifel auf, beziehungsweise als er kurz vor der Fertigstellung ist, kommen ihm folgende Gedanken. Zitat Frankenstein. Selbst wenn sie Europa verließen, sie, meint er, die beiden dann geschaffenen Kreaturen. Selbst wenn sie Europa verließen und in den Einöden der neuen Welt lebten, eine der ersten Folgen der Zuneigung, nach der sich der Dämon sehnte, waren Kinder. Und ein Geschlecht von Teufeln würde sich auf der Erde fortpflanzen, das die Existenz des Menschengeschlechts gefährden und Schrecken verbreiten würde. Hatte ich das Recht, um meines eigenen Vorteils willen, diesen Fluch allen künftigen Generationen aufzuladen? Ich hatte mich schon einmal von den spitzfindigen Argumenten des von mir geschaffenen Wesens bewegen und ich hatte mich lähmen lassen durch seine teuflischen Drohungen. Jetzt aber drängte sich mir die Verworfenheit meines Versprechens zum ersten Mal mit voller Gewalt auf. Ich schauderte bei dem Gedanken, dass künftige Zeitalter mich als die Geißel verfluchten würden, die in ihrem Egoismus nicht gezögert hatte, den eigenen Frieden auf Kosten der Existenz des gesamten Menschengeschlechts zu erkaufen. Ich zitterte und das Herz sank mir in die Brust, als ich beim Aufblicken den Dämon im Mondschein im Fensterrahmen sah. Er verzog seine Lippen zu einem scheußlichen Grinsen, während er zusah, wie ich da saß und die Aufgabe erfüllte, die er mir angewiesen hatte. Ja, er war mir auf meinen Reisen gefolgt. Er hatte sich in den Wäldern herumgetrieben, in Höhlen verborgen oder Zuflucht auf der weiten und verlassenen Heide gesucht. Und nun war er da, um zu sehen, wie weit ich gekommen war und um Erfüllung meines Versprechens zu fordern. Als ich ihn ansah, drückte sich in seinen Zügen äußerste Bosheit und Niedertracht aus. Ich erkannte den Wahnsinn meines Versprechens, noch ein solches Wesen wie ihn zu erschaffen. Und vor innerer Erregung zittern, riss ich den Körper, mit dem ich beschäftigt war, in Stücke. Der Unglückselige sah mich das Geschöpf zerstören, von dessen Existenz sein zukünftiges Glück abhing, und zog sich mit einem teuflischen, von Verzweiflung und Rachebedürfnis gespeisten Geheul zurück. Ja, also Frankenstein erkennt hier im allerletzten Moment, dass sein Vorhaben Wahnsinn ist. Er hat sich darüber auch die ganze Reise den Kopf zerbrochen, aber jetzt, wo er eigentlich fast schon fertig ist, in den letzten Zügen, zerstört er diese zweite Kreatur und er tut das halt aus dem, ja, mit dem Hintergedanken, dass er das nicht verantworten könnte, dass sich eben ein Geschlecht von Monstern über die Welt zieht. Ja gut, er schreibt das nicht, aber ich denke mal, er weiß auf alle Fälle, dass, ja gut, dass er damit sich und seiner Familie quasi dem Untergang geweiht hat. Also wie gesagt, es ist kein einfacher Stoff. Und ja gut, das Monster zögert dann auch gar nicht. Also das ist dann hier auf derselben Seite noch quasi, dass die Kreatur ihn natürlich zur Rede stellt. Und ja, das ist dann das zweite Aufeinandertreffen von den beiden. Und das will ich eigentlich auch komplett vortragen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich mich da hier ein bisschen spalten kann und zwei Charaktere hier darstellen kann. Naja, schauen wir mal. Also der Dialog geht ungefähr so. Nun hörte ich den Klang von Schritten im Flur. Die Tür öffnete sich und der Unselige, vor dem mir graute, erschien. Er schloss die Tür hinter sich, kam näher und sagte mit erstickter Stimme: Du hast das Werk zerstört, das du begonnen hast. Was hast du vor? Willst du dein Versprechen brechen? Ich habe Mühe und Elend erlitten. Ich habe mit dir die Schweiz verlassen. Ich habe mich an den Ufern des Rheins und auf seinen mit Weiden bestandenen Inseln und über seine Höhlen entlang geschleppt. Ich habe Monate auf der Heide Englands und in den Einöden Schottlands verbracht. Ich habe unermessliche Anstrengungen, Kälte und Hunger erlitten. Willst du etwa meine Hoffnung zerstören? Hinweg! Ja, ich breche mein Versprechen. Niemals werde ich ein Wesen erschaffen, das dir an Missbildung und Verworfenheit gleicht. Sklave, ich habe schon einmal vernünftig mit dir zu reden versucht, aber du hast dich meiner Großmut als unwürdig erwiesen. Bedenke, dass ich Macht habe. Du hältst dich für unglücklich, aber ich kann dich so zur Verzweiflung treiben, dass du das Tageslicht verfluchst. Du bist mein Schöpfer, aber ich bin dein Herr. Gehorche. Die Zeit meiner Unentschlossenheit ist vorüber und das Ende deiner Macht ist gekommen. Deine Drohungen können mich nicht dazu bewegen, eine verworfene Tat zu begehen. Aber sie stärken meinen Entschluss, dir nicht auch noch eine Gefährtin zu schaffen, die dir an Niedertracht gleicht. soll ich kaltblütig einen Dämon auf die Erde loslassen, dessen größtes Vergnügen in Tod und Bosheit besteht. Hinweg, ich bleibe fest und deine Worte steigern nur meine Wut. Das Ungeheuer sah mein Gesicht, meine Entschlossenheit an und knirschte vor ohnmächtigem Zorn mit den Zähnen. Soll jeder Mann eine Frau nach seinem Herzen und jedes Tier seine Gefährtin haben dürfen und nur ich allein sein? Ich hatte liebevolle Empfindungen und sie wurden mit Abscheu und Verachtung vergolden. Mensch, hasse mich, aber sieh dich vor. Deine Tage werden in Furcht und Elend vergehen und bald wird der Schlag dich treffen, der dir auf immer dein Glück raubt. Sollst du glücklich sein, während mein mich unerträgliches Elend zu Boden drückt? Du kannst all meine Empfindungen zerstören, aber die Rache bleibt. Rache, von jetzt an wohltätiger als Licht oder Nahrung. Ich mag sterben, aber zuerst sollst du, mein Tyrann und Peiniger, die Sonne verfluchen, die auf dein Elend herabblicht. Sieh dich vor, denn ich bin furchtlos und deshalb mächtig. Ich werde dich mit der List einer Schlange verfolgen, damit ich dich mit ihrem Gift stechen kann. Mensch, du sollst den Schaden bereuen, den du anderen antust. Schweig, du Teufel, und vergifte nicht die Luft mit diesen boshaften Worten. Ich habe dir meinen Entschluss mitgeteilt und ich bin kein Feigling, der sich von Worten einschüchtern lässt. Lass mich zufrieden, ich bin unerbittlich. Wie du willst, ich gehe, aber vergiss nicht, ich werde in deiner Hochzeitsnacht bei dir sein. Ich fuhr auf und rief, Schurke, bevor du mein Todesurteil unterzeichnest, sieh zu, dass du selbst mit dem Leben davonkommst. Ich wollte ihn packen, aber wich mir aus und verließ überstürzt die Hütte. Ein paar Augenblicke später sah ich ihn in seinem Boot, das mit Pfeilgeschwindigkeit übers Wasser schoss und bald in den Wellen verschwunden war. Ja, also schöner Dialog irgendwie, also sehr intensiv. Und auf der anderen Seite ist es ist natürlich total desolat. Also es ist eine desolate Situation, in der sich die beiden befinden. Also Frankenstein ist, ja, also befindet sich in einem Dilemma. Es gibt keine gute Lösung. Es gibt für ihn erst recht, also es gibt keine Lösung, wo er irgendwie sagen kann, also damit kann ich leben. Also entweder er schafft dieses Geschlecht von Monstern, zumindest denkt er sich das, oder seine Familie, und er entscheidet sich für Letzteres. Also das, er opfert quasi seine Familie und das mit der Hochzeitsnacht vom Monster. Da gibt es noch diesen Aspekt, dass zwischendurch gibt es dann durchaus die Entscheidung, dass Elisabeth und Victor heiraten werden. Das Monster hat es irgendwie spitz gekriegt. Und auch für das Monster gibt es, es ist genauso eine Situation, in der es eigentlich kein, ja, es würde nur die vernünftige Lösung von Seiten des Monsters ausgeben. Frankenstein erschafft ihm eine Frau, mit der er sich zurückziehen kann. Oder er muss halt eben diesen Weg gehen und dann sich der Rache hingeben. Ja, also das ist sicherlich der Kulminationspunkt des Werkes, der intensivste Punkt, wo sich mehr oder weniger alles entscheidet. Ja, aber gut, wir sind noch nicht fertig mit dem Buch. Also das ist jetzt noch nicht das Ende. Logischerweise ist es nicht das Ende. Es geht ja jetzt noch weiter. Also wie entscheiden sich die beiden? Also Frankenstein hat natürlich jetzt entschlossen, okay, er muss, ja, also eigentlich bleibt für ihn nur noch eine Lösung. Er muss das Monster jetzt vernichten. Aber wie wir gesehen haben, okay, das Monster verschwindet erstmal, entzieht sich seinem Griff, und ja gut, sein Schluss ist jetzt erstmal sein Labor da komplett platt zu machen und weiter zu ziehen, am besten natürlich zurück nach Genf und seine Liebsten beschützen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er jetzt mal endlich auf den Schluss kommt, das auch mal jemand zu erzählen. Also das hat er natürlich immer noch nicht gemacht, und ob er jetzt mal irgendwie auch Hilfe von außerhalb sucht, bin ich mir gar nicht so sicher. Und ja gut, das Monster hat natürlich jetzt seinen eigenen Plan. Also generell ist also das Monster taucht eigentlich immer nur auf, wenn es irgendwie Schandtaten verübt oder in diesen zwei Dialogen, also bisher. Und ja, wir schauen mal im nächsten Teil, wie das weitergeht. Also die Story nimmt jetzt an Intensität ein bisschen ab, aber geht natürlich spannend weiter. Also das ist jetzt auch so der Teil des Buches, ja, wo man sich dann, also gut, generell fragt man sich immer, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, also man will immer wissen, wie es weitergeht. Also das bekommt Mary Shelley schon ganz gut hin, zu sagen halt, naja, also spätestens so ab Seite ja, 60, 70, also mit Erschaffung der Kreatur, hat sich auf alle Fälle den Leser in ihrem Bann, also man kann dann nicht mehr aufhören zu lesen. Aber so von der Intensität her, na gut, nimmt es eigentlich auch nicht ab. Also Frankenstein ist natürlich jetzt in absoluten Verzweiflungsmodus auch. Also er weiß jetzt genau, also der macht jetzt ernst. Also das kauft er dem Monster absolut ab. Das natürlich, die Kreatur ist jetzt völlig entschlossen, das weiß er. Und ja, er ist jetzt, also das ist jetzt schon, ja, Panik, Verzweiflung. Also er kommt da überhaupt nicht wieder raus. Okay, wir schauen das nächste Mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja, dann bis zum nächsten Kapitel.